Ach, ich? Warte mal. Nee. Herzlich willkommen. Ich wollte gerade sagen, verdammt nochmal, irgendwas war. Herzlich willkommen zu den Movie Panels. Ja, wir reden mal wieder über Comics, die direkt, indirekt oder vielleicht auch ganz anders mit Filmen zu tun haben und über Filme, die indirekt mit Comics zu tun haben. Und wir, das sind, ja Gott, da habe ich schon wieder einen überfordert. Wir, das sind meine Wenigkeit, Steffen Volkmar, dann der Andreas, grüß dich.
Hallo, ich bin überfordert.
Und der Emo, hallöchen.
Hallo, ich bin leicht beschwipst.
Ja, genau, weil Emo und ich trinken Bier. Ich habe mich als der Typ von Comics und Bier heute auch von Emo inspirieren lassen und habe mir ein Traditional Brown Ale rausgelassen. Mhm. Aus einer meiner Lieblingsbrauereien, habe ich schon beim letzten Mal benannt, Sudden Death. Und da ist vorne ein Bulldog drauf, weil das nämlich Bulldog Brown ist. Und finde ich sehr, sehr, sehr lecker. Es ist sehr schön malzig, sehr schön braun, also sehr schön dunkel.
Schön.
Nicht schlecht. Mit der Farbe braun. Kann ich wenigstens mithalten. Ist doch gut.
Ja, mhm. Braun mag ich übrigens auch nur beim Bier. Politisch bin ich da komplett dagegen.
Da sind wir einer
Meinung. So soll das sein. So soll das sein.
Der Film, bei dem wir heute sicher auch zu dem zu der Frage kommen werden, war es nötig oder aber nicht? da haben wir gerade, bevor wir jetzt hier quasi für euch on air gegangen sind, noch die Frage erörtert, wer zur Hölle und bei Odins breitem Arsch hat sich diesen Film eigentlich ausgesucht? Die beiden Herren, die mir quasi virtuell gegenüber sitzen, sind der Meinung, ich glaube nicht.
Im Grunde hat sich die Community ja ausgesucht.
Hm. Ah, die waren das. Ah, ja. Also ihr wolltet Barbed Wire, dass wir darüber reden, dass wir uns den Film nochmal anschauen, wenn wir ihn nicht zum ersten Mal gar gesehen haben. Und ich sage euch kurz, worum es geht. Es geht um Casablanca.
Casablanca mit Silikon.
Mit Silikon, genau. Emo hat komplett recht. Tatsächlich, wenn man über diesen Film liest, dann heißt es immer wieder, es sei eine entfernte Neuauflage des Klassikers von 1942 Casablanca. Ich muss ganz ehrlich zugeben, das ist mir noch niemals aufgefallen.
Mir auch nicht. Ich habe das auch gelesen im Vorfeld und ich kannte den Film und dachte, stimmt.
Ich habe Casablanca nie gesehen und habe das gelesen und dachte, boah, dir fällt voll auf die Füße, dass du Casablanca noch nie gesehen hast. Oh ja. Das fällt sofort auf in diesem Podcast.
Oh ja.
Aber dann dachte ich, okay, ich sehe unsere Hauptdarstellerin, die nämlich in diesem Fall keine geringere als Pamela Anderson ist und denke, oh ja, ich schaue dir in den Ausschnitt Kleines. Von daher passt es ja dann schon wieder. Und nichts anderes passiert.
Das war jetzt wirklich Sub-Dad-Joke. Also das war ganz knapp Unter-Dad-Joke. Nicht mal ran. Das war ein diskussionswürdiger Dad-Joke.
Wer Casablanca gesehen hat, der weiß wenigstens, wohin ich
rede.
Also von daher. Auch wer es nicht gesehen hat. Dann.
Ja, mhm. Ja. Aber tatsächlich passiert ja während der gesamten, 98 Minuten kaum etwas anderes, als dass uns die wunderbare, normalerweise Sand- bzw. Baywatch-Nixe in einem wirklich sehr, sehr, sehr eng geschnittenen, schwarzen und höchst glitzernden Leder-Outfit entgegenkommt. Wobei ich bin mir nicht ganz sicher, ob es Leder oder Lack ist, aber es ist auf jeden Fall knapp geschnitten. Der Reißverschluss oben geht auch nicht ganz zu. Und sie hat, obwohl sie gerne mit dem Motorrad unterwegs ist, dabei auch immer High Heels an.
Immer.
Und sie ist eine Kopfgeldjägerin. Und als Kopfgeldjägerin ist sie nicht nur sehr gut aussehend, sondern offensichtlich auch sehr erfolgreich. Und wird dann aber in die Querelen von im Prinzip Freiheitskämpfern hineingezogen, weil wir befinden uns, das ist das Schöne an diesem Film, der ist von 1996 und wir befinden uns von dort aus gesehen in einer Zukunft, nämlich 2017, die für uns schon wieder Vergangenheit ist. Und da hat in den USA der zweite Bürgerkrieg stattgefunden und sie mit bürgerlichen Namen. Genau, sie mit bürgerlichen Namen Barbara Kupski. Arbeitet tagsüber in einem Nachtclub und abends ist sie eben Kopfgeldjägerin und wird dann da in diese Widerstandskämpfer-Sache hineingezogen und führt dann auch die Widerstandskämpfer zum Sieg gegen das vermutliche Establishment, was uns jetzt 2017 nicht so wirklich in den Weg gelegt wurde. Aber wirklich, viel mehr passiert da nicht. Wir haben ein paar sehr, sehr, sehr gute Action-Szenen, aber vor allem ist in Szene gesetzt Frau Anderson und das nahezu in jeder möglichen Art und Weise, halbnackt, ein bisschen mit hochgezogenem Reißverschluss, mal mit Motorradhelm auf, mal ohne. Wenn sie ihn abnimmt, hat sie eine perfekt gestylte Frisur und außerdem ist sie perfekt geschminkt und auf jeden Fall der Traum eines jeden Pubertierenden. Warte mal, damals, als der Film rauskam, war ich aus der Pubertät schon raus. Und deswegen kann ich auch mit aus heutiger Sicht sagen, dass ich den damals schon scheiße fand, den Film. Weil der mir einfach viel zu platt war. Aber mein Gott, wie hat er denn dir gefallen, Andreas?
Ich habe ihn jetzt zum ersten Mal gesehen. Oh. Und er hat alles erfüllt, was der Trailer vorher schon versprochen hat.
Ja. Anfang und Ende. Ändern.
Okay, alles ja. Gut.
Genau, es gibt eine wirklich unangenehm lange Money-Shot am Anfang.
Ja.
Also wirklich, diese Eingangssequenz, wo es auch, glaube ich, das einzige Mal ist, wo man ihre Brüste nackt sieht. Also ich hatte so richtig das Gefühl, da saßen alle im Kino und haben sich gedacht, okay, das Ticket hat sich jetzt gelohnt. So, wir können uns jetzt nicht mehr beschweren. Der Druck ist jetzt noch ein bisschen raus und jetzt können wir uns den Rest des Films antun, was dann gar nicht mehr so viel ist. Ich hatte mich gar nicht vorher mit beschäftigt, wann der Film gemacht wurde. Ich habe den gesehen und dachte, ach ja, komm, für späte 80er, frühe 90er, ja, das wundert dich jetzt nicht, dass da so ein Film entstanden ist. Und dann habe ich geguckt, oh, 96, oh. Okay, da war das schon echt so das B-Material, was am Ende übergeblieben ist von allem anderen. Ja. Und auch die Sets, die übrig geblieben sind. Ich fand ihn nicht scheiße. Der hat mich unterhalten, vielleicht auch, weil ich 40 Grad Fieber hatte, während ich den gesehen habe. Aber der ist schon, der ist nicht mal Kind seiner Zeit. Dafür ist er ein bisschen spät dran.
Also mit 40 Fieber hast du vermutlich den besseren Film gesehen, ja doch.
Ja, glaube ich ja. Ich konnte ihm folgen, weißt du, das ist ganz gut.
Ich habe mir jetzt das zweite Mal gesehen und ja, habe mich auch sehr, sehr an der etwas unangenehmen langen Eröffnungssequenz gestört. Ich wusste, dass sie da war, ich wusste aber nicht mehr, dass sie so lang war. Und die hat ja wirklich kein Ende. Und ich muss auch gestehen, dass ich nachher etwas gespult habe, weil es mir dann einfach zu sehr auf die Ketten ging. Was mich aber ehrlich gesagt ein bisschen überrascht hat, weil ich den Film als grauenvoll schlecht, so wie es Steffen auch beschrieben hat, in Erinnerung hatte, dass er dann doch so ein paar handwerkliche Kniffe in Sachen Action und Settings und Design drin hat, die jetzt beispielsweise auch in diese Zeit von The Crow, was wir jetzt auch schon besprochen hatten, fast reingepasst hat. Also diese dezenten Film-Noir- Elemente, die hier auch seinen Platz gefunden haben, bei The Crow jetzt nicht, aber hier in dem Film, an die konnte ich mich nicht mehr so erinnern. Und da war ich dann schon sehr überrascht. Das war alles sehr, sehr behelfsweise inszeniert und nicht so wirklich handwerklich gekonnt, aber man hat so Ansätze gesehen, die ich jetzt nicht mehr habe kommen sehen. Und das fand ich schon ganz interessant. Und ja, ich habe im Vorfeld dann auch gelesen, dass es eine Casablanca-Adaption war und wenn man es weiß, dann fällt es einem auch auf, aufgrund der Story-Tropes, halt sie die Nachtclub-Besitzerin, analog bei Casablanca halt Humphrey Bogart, der den Nachtclub leitet und dann jemand einfach rausschmuggelt gegen ein faschistisches Regime, was hier jetzt halt auch der Fall ist. Die tragen jetzt hier halt keine SS-Schärpen, aber naja, nah dran.
Also Film Noir finde ich interessant. Weil
hast du nicht gemerkt?
Nein, weil wenn Film Noir, dann auf Hochglanz gebürstet und mit ganz viel Neon drin, was jetzt meiner Vorstellung von Film Noir etwas widerspricht, aber ich habe ja auch Casablanca nicht drin gesehen. Also von daher
die Story, also das Story-Konzept halt, des Nachtclub-Besitzers, der jemanden aus dem Regime, der vom Regime gejagt wird, nach draußen schmuggelt. Das war's.
Dabei musst du komplett ignorieren,
dass
drei Viertel des Films damit nichts zu tun haben.
Weil das ist ja auch der Plot. Plus bei Casablanca, dass es halt ja noch eine Liebesgeschichte ist, aber das ist ja der Kern des Plots und das ist hier auch der Fall. Und das war's.
Ihr habt euch ja beide an dieser langen Eingangsszene gestört. Ich weiß nicht, ich glaube, ich deswegen nicht, weil ich rausgegangen bin, mir ein Bier holen. Aber
ihr habt keine Ahnung, wie lange der Mann Bier aussucht. Genau, deswegen war die Szene komplett vorbei.
Das ist genau, war der halbe Film vorbei, bis ich mein Bier hatte. Nein, aber ich erinnere mich, jedes Mal, wenn ich an Barb Wire denke, an den Film, dann denke ich an eine Szene, die in diesem Autoshop und in dieser Werkstatt spielt, da wo sie mit ihrem Hochglanz Motorrad reinfährt, diesen Helm abzieht und wo sie dann, glaube ich, über irgendwelche Pläne reden. Ich sage glaube, weil ich bin immer wieder fasziniert von dieser Werkstatt, die ja so eine Hinterhofwerkstatt sein soll. Die ist aber auch total sauber. Da steht dieses glänzende Motorrad drin, sie in ihrem schwarzen glänzenden Lackoutfit, drumherum dann diese auch auf Hochglanz gebürsteten Bad Guys. Und es ist alles hell und weiß und super da drin. Und ich denke die ganze Zeit, dieses Setting kommt mir so bekannt vor, Und dann hatte ich das Gefühl, jetzt muss nur noch jemand reinkommen und sagen, warum liegt denn hier Stroh rum?
Wer weiß, dann was sie danach gedreht haben.
Genau, dann, ja, richtig. Also dann wäre die Sache perfekt gewesen. Ja. Es ist, also in dem Film, also für mich ist es tatsächlich eine Aneinanderreihung von gewollten Playboy-Fetisch-Settings, an denen normalerweise Shootings gemacht werden.
Ja, komplett. Und am interessantesten finde ich die Szene dabei, also immer überall werden alle Frauen angemacht, begrapscht, bedrängt. Aber es gibt diese eine Szene, wo sie dann irgendwie von dem Officer irgendwie näher bedrängt wird. Und da kommt, pass auf, das ist sexuelle Belästigung. Als wird der Film dann irgendwie so eine Kiste aufmachen und sagen, ach übrigens, das hier bringen wir auch noch unter. Ja, was soll das denn jetzt hier werden? Die große Entschuldigung für alles, was ich mir vorher angucken musste? Oder also wie random war denn diese Begründung in dem Moment? Und dass der Mann dann auch zurückzuckt? Oder was? Du bist doch ja gerade unten durch die Bar gelaufen und konntest irgendwie deine Finger nicht stillhalten. Hat dir das vorher keiner erzählt? Hast du keine Erziehung genossen? Oder das war eine sehr interessante Szene, ja.
Es ist halt aus allen Ecken eigentlich bis in alle Ecken ein sehr, sehr fragwürdiger Film. Die Hauptfigur ist halt durchsexualisiert, ganz bewusst so besetzt, um halt dieses Publikum in der Form auch abzuholen. Also das ist ein Film, der ganz bestimmt Elemente beim vornehmlich männlichen Publikum triggern sollte. Genau deswegen wurde der so inszeniert. Michael Bay macht auch so Filme, der ganz bewusst viele Elemente aneinanderreiht, weil er glaubt, dass es sein Zielpublikum so gefällt. Ja. Das spiele ich jetzt nicht auf die Sexualisierung an, sondern halt auf dieses ich will keinen Film machen der Kunst wegen, sondern ich will einen Film machen, der dem Publikum gefällt, der etwas beim Publikum genau das auslöst, was ich vorhabe. Und genau so ist der Film ja auch gedreht worden. Mich würde schon interessieren, obwohl ich mir vorstellen kann, wie sie heute dazu steht, aber Pamela Anderson lebt ja heute ein weitestgehend anderes Leben. Sie präsentiert sich heute auch anders in der Öffentlichkeit und tritt auch für Sachen ein, für die sie zu der Zeit möglicherweise nicht eintreten konnte. Das weiß ich nicht, das möchte ich mir nicht anmaßen zu beurteilen. Aber man hat schon das Gefühl, dass sie heute eine ganz, ganz andere Person ist und für andere Werte einsteht, als sie es damals tat. Beziehungsweise anhand der Projekte, die sie damals vorgenommen hat, ihrer Karriere, die sie damals geführt hat. Und das würde mich schon interessieren, wie sie heute selbst drauf guckt, aber letztendlich kann ich es mir auch denken. Sie wird es nicht anders sehen, möglicherweise, als der Rest der Welt.
Was mich interessieren würde, ist, habt ihr ihr das Tough Girl abgenommen? Weil sie ist ja da drin schon eigentlich die, vor der sich alle in den Staub werfen, die auch alle platt macht. Und die Handlung macht sie ja hier wirklich zu wirklich dem Badass-Girl, dass man sich, das, was ich grundsätzlich wirklich gut finde. Also ich finde ja, ich mag das tatsächlich, wenn wir praktisch so John Wick in weiblich haben. Ich finde das super, super toll, wenn das auch entsprechend in Szene gesetzt wird, wenn dieses Empowerment richtig in Szene gesetzt wird und es dann nicht heißt, das haben wir jetzt aber gemacht, damit wir auch eine Frau haben, sondern wo das ganz natürlich wirkt. Ja, ich finde, wir brauchen viel mehr solche Filme. Und ich glaube, dass das damals deswegen auch natürlich sehr gut ankam. Aber ich habe mich immer beim Anschauen gefragt, nehme ich ihr das ab? Nehme ich ihr das ab? Und
nee,
das,
gar nicht.
Das war ein ganz großes Problem, was ich bei dem Film hatte.
Nee, ich glaube, das kann sie ihr gar nicht so richtig abnehmen, weil nur die Umgebung macht sie dazu. Also sie selber tut da wenig zu, sie läuft da ja nur durch und alle anderen gehen zurück oder sie kämpft ja gar nicht für ihre Sachen. Sie sagt vielleicht zwei, drei Dinge, aber wir sehen nie, dass sie so tough ist, außer wenn sie gerade wen zusammenschlägt. Ne? Aber ja. In ihren sonstigen Handlungen sehen wir nicht, dass sie so tough ist, wie alle anderen sie machen.
Sie erfüllt in ihrer Rolle das von den Männern gewollte Klischee, was die Leute, die den Film gucken und das erwarten und das auch erhoffen, sehen wollen. Und dass sie dieses Tough Girl sein soll, erfahren wir, kriegen wir gesagt von allen anderen in dem Film. Ja. Ich glaube, hätte man die Rolle beispielsweise mit einer Charlize Theron oder einer Lena Headey besetzt, dann wäre das was anderes gewesen, aber dann wäre das auch sehr wahrscheinlich ein ganz anderer Film.
Ja, gehe ich komplett mit.
Nun haben unsere Filme, die wir hier besprechen, ja immer was mit Comics zu tun. Gibt es jemanden in diesem Triegestirn der Wissenden, die außer mir die Comics mal gelesen haben?
Nope. Ach, Quatsch. Andreas, du hast gelesen?
Ich habe extra ein Heft in Vorbereitung gelesen und ich war verwundert, wie viele Comics es gibt, dass da sogar ein Omnibus zu erschienen ist.
Mhm. Es gab, glaube ich, einen neuen Teiler, der damals bei Dark Horse beziehungsweise bei einem damaligen Dark Horse Imprint erschienen ist. Danach gab es, glaube ich, noch eine Miniseries mit 4 Teilen und danach gab es nochmal eine neue, da weiß ich gar nicht, wie viele.
Ja, von 2015, ich glaube auch einige Teile sogar.
Ja, und ich glaube, in den Omnibus, da haben sie die alten Teile reingepackt. Ich weiß gar nicht, ob die neuen da mit drin sind. Und ich habe die damals natürlich gelesen, als die rausgekommen sind. Und da geht es mir fast wie bei dem Comic. Fast wie bei dem Film. Das ist alles sehr abziehbildmäßig. Also die Zeichnungen, die sind wirklich nur Strichzeichnungen. Also das ist wirklich eigentlich fast nur Outlines und man hat vergessen, da irgendwas reinzutun. Ja. Und diese Outline-Zeichnungen, die sind nicht mal so wahnsinnig gut. Und das hat man damals, es gab ein paar Sachen, die so in dieser Form rausgekommen sind. Und das waren ganz oft, waren das tatsächlich auch solche Erotik-Comics. Weshalb ich eigentlich so gedacht habe, das geht, das war vielleicht auch mal in die Richtung gedacht, dass das ein Action-Comic sein sollte. Da hat man außer an den Covern meines Erachtens nichts drüber gesehen. Also ganz ehrlich, ich finde den Film in höchstem Maße fragwürdig, aber die Comics, die fand ich immer nur zum Weglegen.
Also ich habe nach dem ersten Heft gedacht, dass Fließbandware, die damals irgendwie produziert wurde, wo es mir vorkam, als hätte man dem Zeichner gesagt, mach das mal in 2 Tagen fertig. Wir gucken mal, ob es irgendwo ankommt. Wenn es wo ankommt, machen wir mehr. Wenn nicht, dann nicht. Und die nächsten 2 Tage zeichnest du irgendwas anderes. Also ich habe gar nicht verstanden, warum das überhaupt nochmal aufgegriffen wurde.
Mhm.
Auch das Setting ist ja jetzt nicht so außergewöhnlich. Ein dystopisches Amerika haben wir damals schon öfter bekommen, dass man da unbedingt jetzt noch irgendwas nachmachen musste. Und vor allen Dingen 2015 dann nochmal eine neue Auflage zu machen. Keine Ahnung, wer da was drin sieht. Weder im Film noch im Comic habe ich das wiedergefunden, dass ich sagen würde, boah, da muss ich jetzt aber unbedingt weiterlesen. Oder da würde ich noch einen zweiten Film zugucken. Ja.
Ich würde ja die Comics wahnsinnig gerne mal in gut sehen, weil ich glaube, dass man daraus aus der Story, aus der Idee wirklich was Tolles machen kann. Also das Sujet der weiblichen Kopfgeldjägerin, weibliche Kopfgeldjägerin ist auch doppelt gemoppelt, also der Kopfgeldjägerin, das ist ja nun auch nicht gerade neu, aber da könnte man einfach, auch weil die Figur schon bekannt ist, glaube ich, unglaublich was rausholen, aber man sollte mal einen wirklich guten Zeichner einfach dran setzen oder eine gute Zeichnerin oder vielleicht überhaupt ein weibliches Kreativteam das umsetzen lassen. Das könnte tatsächlich richtig was Fettes werden, aber leider muss ich sagen, es gibt ja so ein paar Comics, die später als Film adaptiert worden sind, wo ich die Comicvorlage gelesen habe und mich dann immer gefragt habe, warum zur Hölle wollte da irgendjemand einen Film draus machen? Die Antwort ist wahrscheinlich, weil die Comics so unbekannt sind, dass man einfach nur die Idee hergenommen hat und dann versucht hat, da praktisch was aufzusetzen. Ja. Weil natürlich ist der Film jetzt auch nicht großartig nah an den Comics dran. Also die bespielen halt dasselbe Sujet, aber das ist es dann auch. Aber so gab es zum Beispiel gab's unglaublich viele. Also was Ähnliches, wie es mir zum Beispiel so ging, ist Cowboys vs. Aliens. Ja. Der Comic, den kannst du dir nicht anschauen. Da bluten dir die Augen. Und dann schaust du den Film und denkst so, ja, da bluten mir die Augen auch. Allerdings
aber langsam.
Hatte der dann wenigstens so seine Momente drin. Aber vielleicht müssen wir den mal besprechen. Ja, nee, aber
gib ihm doch keine Anzeichen.
Aber das ist, oder was anderes, was in eine ähnliche Richtung geht. Warrior Nun Ariella. Ich finde die TV-Serie tatsächlich unglaublich gut. Die ist wahnsinnig gut gelungen. Wenn du dir aber die Comics dazu anschaust, dann musst du schon ein sehr, sehr, sehr spezieller Typ sein, um die gut zu finden. so gibt es reihenweise Material, wo ich dann immer so denke, wie kommt man drauf, diese Sachen adaptieren zu wollen, außer dass du im Prinzip mit der Sache machen kannst, was du willst, aber dann musst du doch eigentlich auch keine Comic-Umsetzung machen, dann kannst du dir doch selber eine Idee ausdenken, was mit irgendeiner Frau mit Motorrad und dem Leder-Outfit.
Lizenz kaufen geht schneller.
Ja, hast du schon deinen Pitch fertig.
Ja, vielleicht.
Und dein Storyboard vielleicht auch schon.
Mhm.
Ja, aber wurde ja nicht mal im Comic entlang gemacht. Also.
Ja, ja.
Ja, das ist dann die große Frage, aber ich glaube, zu der Zeit, über die wir sprechen, da war halt Skript ausarbeiten, Pitch ausarbeiten und Storyboard machen noch eine größere Arbeit als heute mit digitalen Medien, dass du da wirklich viel gewonnen hast. Aber warum Barbed Wire da genommen wurde, verstehe ich auch nicht. Die Hauptfigurbesetzung, klar, um Leute irgendwie ins Kino zu bekommen. Ich habe gar nicht geguckt, ob es überhaupt ein finanzieller Erfolg war, der Film. Ich kann es mir fast gar nicht vorstellen. 96 ist schon so viel anderes gelaufen, dass der, glaube ich, auch optisch nicht mehr überzeugt hat. Also wie gesagt, ich habe ihn instinktiv Ende der 80er verortet, Anfang der 90er und dachte...
Nee, der Film war auch schon ein bisschen zu modern, glaube ich.
Ja, aber deswegen dachte ich, wenn die den da gemacht hätten, da gebracht hätten, hätte ich verstanden, warum Leute dafür ins Kino rennen. Also neben Pamela Anderson auch zu sagen, guck mal, Actionfilm.
Also Box Office waren 3,7 Millionen, hat er gemacht.
Okay, für wie viel haben sie denn produziert? So viel teurer kann er noch nicht gewesen sein, oder?
Film,
Budget, Google weiß alles.
Ja, warte mal, irgendwo steht es doch hier.
9 Millionen.
Oh, wow. Wo haben sie die denn versenkt?
Ja, im Kino.
Haben sie abends schon gute Partys gefeiert?
Das hat alles Pamela Anderson gekriegt.
Ja, höchstwahrscheinlich. Für die Klamotten haben sie es nicht ausgegeben, das war zu wenig Stoff.
Das Motorrad könnte einiges gekostet haben.
Das war geleast.
Ja, ja. Das fahren die heute noch. War ein doofer Vertrag, ja.
Ja. Zur Ehrenrettung der Schauspielerin. Sie ist ja aktuell, wie gesagt, eher aktivistisch unterwegs, ist aber auch wieder im Schauspielerdasein. Und ihr neuester Film The Last Showgirl, der letztes Jahr in den Staaten, glaube ich, gestartet ist, kriegt hervorragende Kritiken.
Okay.
Also mal eine Empfehlung dahingehend. Ja.
Du scheinst da deutlich tiefer drin zu sein als ich, was sie angeht.
Ich folge ihr auf Instagram.
Ah, okay. Ja, guck.
Also ich fand Pamela Anderson tatsächlich immer sehr faszinierend. Ich fand auch nie, dass die dieses blonde Dummchen war, was man gerne aus ihr gemacht hat, sondern die war tatsächlich, finde ich, immer ziemlich tough und hat sehr bewusst gemacht, was sie wollte, ob das nun Pam und Tommy war oder ob das Tank Girl war. Die wusste, glaube ich, ziemlich genau, was sie tut und vor allem auch, wohin sie das Ganze bringen soll. Und wenn man da eben mal durch den Sumpf des B-Movies gehen muss, dann muss man eben auch mal durch den Sumpf des B-Movies gehen. Aber ich glaube, die war sich immer sehr, sehr, sehr bewusst, wo sie lang geht. Also das würde ich ihr tatsächlich immer zugute halten wollen.
Ja, wie gesagt, in den letzten 10, 15 Jahren war sie primär eigentlich aktivistisch unterwegs und nicht schauspielerisch. Wenn man aber mitbekommt, wie sie aktuell öffentlich auftritt, wie sie in Interviews zugegen ist, mittlerweile würde man ihr diesen Badass-Charakter deutlich mehr abkaufen, weil sie es einfach ist. Allein in puncto Tierschutz, allein in puncto Frauenrechte, ist das ganz oft eine Situation, wo man besser zuhört als redet.
Ja. Und wen haben wir noch? Eine große Schauspielerin, auch blond und auch gerne so ein bisschen als Dummchen dargestellt, die in späteren Jahren als eisenharte Aktivistin unterwegs war und das bis heute ist. Brigitte Bardot.
Mhm.
Muss ich googeln.
Wir heben unsere Gläser. Außer Andreas, der googelt.
Der googelt.
Ah, ja. Jetzt, ja, ja, jetzt. Okay.
Kommt bekannt vorher.
Ja, auf jeden Fall, ja.
Mhm.
Schon des Öfteren gesehen.
Ja, bleibt sonst noch irgendwas zur Errettung des Films zu sagen? Außer, dass Udo Kier mitspielt und ich mich immer freue, wenn ich Udo Kier sehe.
Wobei der ja ein unglaubliches Händchen hat für schlechte B-Movies. Also
absolut.
Das muss man,
aber ich freue mich, den zu sehen. Nicht, ich mag den.
Ich finde den auch immer wieder großartig, in seine Wasser- oder eisblauen Augen zu schauen. Mhm. Bin immer wieder großartig. Aber der Mann, der hat es doch irgendwie auch wirklich nur geschafft, zu so einer B-Movie-Größe zu werden. Dabei hatte ja. Der doch schon auch das Potenzial, eigentlich noch ganz andere Sachen zu machen.
Ja, und vor allem bei dem Film habe ich mich gefragt, wer den denn da so fehlbesetzt? Warum gehört er denn nicht zur Gegenseite? Also der Udo Kier, der strahlt auch viel mehr Bedrohung aus als die komplette Trupp, die sie da die ganze Zeit über bedrohen. Also das habe ich nicht verstanden. Ja. Aber ich freue mich auch, wenn ich ihn sehe, ja.
Mhm.
Seltsam. Seltsam.
Toller Schauspieler, nur halt viel zu viele fragwürdige Zusagen für Filmprojekte.
Und viele Zusagen, wenn man in seine Filmografie guckt. Viele
Zusagen. Was ich auch nicht verstanden habe, wenn man einmal bei einem Uwe Boll-Film dabei war, wie kann es da ein zweites Projekt geben? Wie kann man da beim zweiten nochmal Ja sagen?
Wie kann es sein, dass Udo Boll immer wieder Filme und Hollywood-Stars für seine, Gelder und Hollywood-Stars für seine Filme bekommt?
Ja, das, man versteht es auch nicht. Der kennt die richtigen Leute oder so. Vielleicht zahlt er ja auch gut, wenn du da auftrittst.
Also, wer weiß.
Vielleicht ist das einzige Geheimnis, was er hat. Wir brauchen neue Titel. Und zum einen darf Steffen natürlich wieder in seiner Kiste wühlen.
Oh, ich habe schon so Angst. Ich habe so Angst.
Und ich habe mir auch einen überlegt. Und ich möchte ganz gerne mit euch einen Film gucken. Die Comicvorlage habe ich bis heute nicht gelesen, obwohl sie hier im Schrank steht, weil ich das zu dem Film machen möchte.
Okay.
Und wir wissen, dass der Comicmacher alle seine Verfilmungen hasst und von diesem werden wir einen Film gucken. Und zwar möchte ich mit euch gerne From Hell gucken.
Okay.
Denn ich habe keine Ahnung, ob das irgendwas mit dem Originalstoff zu tun hat oder nicht. Und dann ist es ja noch spannender, das einfach mal zu gucken.
Okay.
Steffen, du grinst schon. Breit.
Bitte kein Alan Moore-Werk. Ich befürchte, würde es sowieso nicht kommen.
Das Problem ist, ich habe ja wirklich so ein paar ganz, ganz, ganz
fiese Filme, die kein Mensch kennt, außer du.
Die wirklich ganz tief in der im Medikamentenschrank des Verbotenen stehen, also quasi dem Giftschrank.
Yes.
Aber ich habe eigentlich gerade gedacht, vielleicht könnte ich mich auch mal etwas offener zeigen und euch etwas zugetaner. Und nachdem wir heute so viel Spaß mit Barb Wire hatten, habe ich jetzt ganz spontan, wirklich ganz spontan entschieden, dass ich Tank Girl in den Raum werfe.
Oh,
ah ja, cool. Ja, sehr schön. Dann kann ich den nochmal von meiner Liste nehmen.
Mhm.
Finde ich gut.
Habe ich noch nicht gesehen.
Tank Girl und From Hell werden es beim nächsten Mal.
Mhm.
Machen wir so. Ich hoffe.
Wir wählen deshalb immer zwei Filme aus, weil wir diese Folgen meistens immer am Stück aufnehmen. Deswegen.
Ja. Nicht, für euch in der Mitte unterbrochen, aber nicht.
Aber für uns ist das ein schöner Abend.
Für uns ist das, wir können da einfach so einmal durch. Das ist. In diesem Sinne, weil ich ja den Abend eröffnet habe, möchte ich ihn dann auch beschließen. Zum einen mal mit Dank an meine beiden Mitparlierenden, an den Andi und den Emo.
Was für eine schöne Wortwahl.
Und unser Dank ergeht an euch, dass ihr euch das angehört habt und hoffentlich auch in Zukunft wieder anhören werdet. Denn ohne euch wäre es ja langweilig. Und wir hören euren Applaus, auch wenn er nur virtuell in unseren Köpfen stattfindet. Und in diesem Sinne, bis zum nächsten Mal.
Macht's gut.
Bis dann. Tschüss.